Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Regina Brinkmann. Hallo. Gender-Sternchen und Gender-Gap erregen immer wieder die Gemüter. Lässt sich gendergerechtes Schreiben und Sprechen überhaupt kindgerecht vermitteln? Das hat uns ein Hörer gefragt. Antworten darauf gibt es hier gleich von einer Sprachdidaktikerin. Außerdem schauen wir ins Ausland. Nicht nur die US-Regierung macht es gerade ausländischen Studierenden schwer, auch Japan schottet sich zunehmend ab. Regelmäßig bekommen wir Mails und Briefe, in denen Hörerinnen und Hörer kritisieren, dass wir hier auf dem Sender, ich zitiere mal, die schreckliche Gendersprache benutzen. Also ErzieherInnen sagen anstatt Erzieherinnen und Erzieher oder vielleicht nur die maskuline Form verwenden. Kürzlich war auch ein Schreiben von Rolf Zukowski dabei, vielen sicherlich bekannt durch Kinderlieder wie In der Weihnachtsbäckerei. Und er schrieb uns, Zitat, wenn gendergerechtes Sprechen zunehmend als korrektes Sprechen wahrgenommen wird, kommen wir um die Vermittlung dieser Sprachform an die Kinder nicht herum. Zitat Ende. Und er ergänzt sinngemäß, dass es aus seiner Sicht unmöglich sei, Gender-Sternchen und wie er sie nennt, die Gender-Lückensprache kindgerecht zu vermitteln. Diese Frage nach der Sprachvermittlung hat uns interessiert und wir reichen sie weiter an Kirsten Schindler, Sprachwissenschaftlerin und Didaktikerin an der Uni Köln. Frau Schindler, teilen Sie diese Einschätzung?
Da stecken eine ganze Reihe von Implikationen drin. Vielleicht kann ich die ganz kurz aufgreifen. Denn wenn Rolf Zukowski das fragt und er sagt, gendergerechte Sprache als zunehmend korrekte Sprache, die wir vermitteln oder nicht vermitteln, dann suggeriert er so ein bisschen, dass die ganze Sprache erst gelernt wird, wenn die Schülerinnen und Schüler in entsprechenden Institutionen sind beispielsweise. Aber sie schnappen das natürlich auch schon vorher auf, denn es ist ein Sprechen, was wir miteinander auch teilen, was gar nicht unbedingt in der Vermittlung vorkommt.
Und, aber auch ein Sprechen, was immer bewusster wahrgenommen wird, ja, und eingesetzt wird, muss man ja auch sagen. Also was nicht einfach nur so daherkommt.
Das ist richtig. Also ich glaube, bei der Sprache, die gendergerecht formuliert, haben wir zwei Entwicklungen. Wir haben einerseits eine Entwicklung, dass es vielleicht ein bewusst gesteuerter Prozess ist, auch bedingt dadurch, dass wir bestimmte gesetzliche Regelungen zum Beispiel haben, in denen es notwendig wird, alle Geschlechter zu adressieren. Und gleichzeitig haben wir einen Prozess, der sozusagen mehr von den Sprachnutzerinnen und Nutzern selbst kommt, die das selber verwenden. Und diese Eingriffe in Sprache, und das ist vielleicht auch das, worauf er sich bezieht, empfinden viele erstmal als etwas, was sie nicht wollen. Wir haben das bei der Rechtschreibreform, haben wir das ganz stark gehabt. Diese Eingriffe in die eigene Sprache, Sprache ist immer ein Ausdruck von Identität, das erzeugt auch Widerstände. Und hier haben wir das ganz ähnlich. Wobei man nicht vergessen darf, dass Sprache natürlich auch viel mit Gewohnheit zu tun hat. Sprache verändert sich ohnehin permanent und irgendwann sind wir gewöhnt an bestimmte Ausdrücke. Das finden wir sozusagen jedes Jahr das Wort des Jahres und ähnliches, weil wir das einfach so häufig verwenden, dass es dann Teil unserer Sprache wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das beim gendergerechten Sprechen ein bisschen ähnlich wird. Insofern glaube ich gar nicht, dass wir die Kinder oder die Schülerinnen und Schüler darin gezielt unterweisen müssen, weil sie es tatsächlich sozusagen mitbekommen im sprachlichen Alltag. Was aber interessant ist, wenn wir das in der Schule beispielsweise aufgreifen, herauszufinden, warum wir das zum Beispiel benutzen und welche Formen wir benutzen, um unsere sprachlichen Ziele sozusagen umzusetzen.
Also dann geht es, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, bei der Vermittlung in der Schule nicht darum, so ein Regelwerk den Schülern mit auf den Weg zu geben, weil es das ja auch eigentlich in der Form nicht gibt. Ich sage jetzt nur mal so, der Rat für deutsche Rechtschreibung hatte ja sich auch 2018 dagegen ausgesprochen, das Gender-Sternchen in die amtliche Rechtschreibung aufzunehmen. Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen ja dann darum zu sagen, es muss eine gewisse gendersensible Vermittlung stattfinden.
Ganz genau. Also wir haben Bereiche in der Sprache, die sind sehr stark normiert. Dazu gehört beispielsweise die Orthographie. Und es ist tatsächlich so, dass der Genderstern bislang nicht vom amtlichen Regelwerk abgedeckt ist. Das heißt, wenn wir das sozusagen in der Schule zum Gegenstand machen würden, wäre es nicht möglich, dass Lehrkräfte das als eine richtige, korrekte Schreibung vermitteln. Gleichwohl hat der Rat für deutsche Rechtschreibung gesagt, ihm ist durchaus bewusst 2018, dass es hier das Bedürfnis danach gibt, Formen zu finden. Allerdings geht er eben davon aus, dass die Form jetzt noch nicht so etabliert ist, beziehungsweise unserer Vorstellung von Korrektheit entspricht, dass sie aufzunehmen ist. Es gibt natürlich auch andere Formen, wie wir gendergerecht formulieren können, auch außerhalb des Gendersterns. Und die könnte man dann halt etwas stärker in den Blick nehmen. Aber was mir wichtig wäre, wäre vielmehr, was für eine Intention verbinden wir überhaupt damit, gendergerecht zu sprechen? Was ist unsere Zielsetzung? Warum wollen wir das? Wir wollen möglichst viele Menschen adressieren, und zwar unabhängig von ihrem Geschlecht, beziehungsweise alle Geschlechter gleichermaßen.
Ich frage mich aber, wie eine altersgerechte Vermittlung dann aussehen kann, auch wenn es nicht um ein Regelwerk geht, sondern eben um eine Sensibilisierung. Wie hole ich da die Kinder ab und wo muss ich vielleicht auch bestimmte Grenzen akzeptieren und respektieren?
Also ich glaube, man muss natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, an den Primarbereich denkt, relativ basal erstmal anfangen. Und da bietet sich der Zusammenhang zur Grammatik an, weil wir natürlich auch hier bestimmte grammatische Regeln kennenlernen müssen, die wir dann umsetzen. Also was jetzt ein Bereich ist, der so ganz grundlegend ist, sind zum Beispiel Pronomen. Ja, also wir haben eine Passung zwischen dem Nomen und dem Pronomen, dass das dann wieder aufgreift, die Frau sie oder die Frau die beispielsweise, der Mann der und ähnliches. Und da kann man sozusagen an erster Stelle schon mal deutlich machen, es gibt unterschiedliche grammatische Geschlechter, so nennen wir das. Also Maskulinum, Femininum, Neutrum. Und es gibt unterschiedliche soziale Geschlechter. Manchmal sind diese Geschlechter sozusagen identisch. Ja? Also der Mann als grammatisches Geschlecht verweist auf ein soziales Geschlecht. Manchmal passt das nicht. Der Tisch ist jetzt nicht besonders männlich oder männlicher als die Lampe beispielsweise. Ja? Also da haben wir dann nicht diese Passung. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt, wo man anfangen kann, weil man ohnehin dieses grammatische System der Artikel und so weiter vermitteln muss. Und das kann man ganz gut zusammenbringen.
Und in weiterführenden Klassen, wie würden Sie da vorgehen?
In weiterführenden Klassen würde ich tatsächlich ein bisschen stärker noch auf die Reflexion setzen. Also beispielsweise die Frage, was für Vorstellungswelten wir im Kopf entwickeln, wenn wir bestimmte Begrifflichkeiten benutzen. Ich hatte das jetzt kürzlich im Seminar, die haben sich angeschaut, die Verwendung von Mädchen und Frau. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, eine erwachsene Frau als Mädchen bezeichnet, würde man sie ein Stück weit auch abwerten. Man würde sozusagen deutlich machen, dass sie eben noch keine erwachsene Frau ist, sondern hier eher sich beispielsweise wie ein Kind verhält und ähnliches. Und da kann man relativ schön, finde ich, darauf verweisen, dass wir natürlich immer auch mit den Begriffen, die wir benutzen, mit den Kategorien, auch bestimmte Vorstellungsbilder bei unserem Gegenüber erzeugen. Und das kann dann eher sozusagen ein Bild sein, was relativ viel enthält oder möglicherweise auch eine bestimmte Zuspitzung.
Da sind da vielleicht einige Kritiker, die sich jetzt über das Gender-Sternchen aufregen, vielleicht sogar noch bei Ihnen. Aber was sagen Sie denn den Kritikern, die, ja, so wie Rolf Zukowski, Zweifel daran haben, dass man dieses Gender-Sternchen und diese Gender-Lückensprache, wie er sie nennt, kindgerecht vermitteln kann?
Sagen wir mal so, ich glaube nicht oder ich weiß es natürlich nicht, dass der Gender-Stern vielleicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und vielleicht auch der Gender Gap, der gesprochene Gap, ja, SchülerInnen, möglicherweise auch nicht die letzte Lösung ist. Weil ich diese Widersprüche zum einen zum sozusagen Sprachsystem wahrnehme, indem es sozusagen sich, also das gab es in der Form jetzt noch nicht, und es tatsächlich auf relativ viele Widerstände stößt. Es ist ein Vorschlag, der versucht, eben das unser doch relativ dichotome Vorstellung von Mann und Frau in der Sprache aufzubrechen und andere Geschlechter mit zu adressieren und hat dafür eine Form sozusagen entwickelt. Möglicherweise ist das eine Form, die jetzt noch nicht ideal ist. Vielleicht müssen wir überlegen, was wir für andere Formen noch finden können, die das noch besser sozusagen in Einklang mit unserem Sprachsystem umsetzen. Vielleicht ist es aber auch eine Form, die sich durchsetzen wird. Ich habe da wenig, also ich kann das, kann keine gute Hypnose, eine Hypnose sowieso nicht, eine keine gute Prognose, Entschuldigung, abgeben, wie sich das entwickelt. Ich sehe schon auch, dass der Gender-Stern vielleicht wirklich ein relativ starker Eingriff in die Sprache bedeutet. Dass es andere Formen gibt, zum Beispiel Partizipialkonstruktionen, Neutralformen, die weniger Widerstand aufbauen.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Also zum Beispiel anstelle Lehrerinnen und Lehrer zu sagen, Lehrkraft, oder im Schweizerdeutschen sagt man gern Lehrperson. Oder anstelle Student und Studentinnen zu sagen, Studierende. Und ich weiß, es kommt immer der Vorwurf bei Studierende, die würden Studierende genannt, auch wenn sie gerade nicht studieren, sondern in der Kneipe sitzen würden. Aber der gleiche Vorwurf könnte ja auch gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsvorsitzenden gemacht werden. Die werden auch nicht den ganzen Tag dem Vorstand vorsitzen. Trotzdem nutzt man das, um sie entsprechend in ihrer Position zu adressieren. Und ich glaube zum Beispiel beim Studierenden, bei diesem Begriff, dass der inzwischen, weil der so üblich ist, vielleicht gar nicht mehr als so besonders problematisch wahrgenommen wird. Da kommt dann wirklich auch dieser Gewöhnungseffekt zum Tragen, von dem ich eben schon sprach.
Wie sieht es denn mit den Schulbüchern aus? Die müssen ja auch up-to-date sein. Wenn man jetzt aber noch kein Regelwerk hat, wie geht man da sprachsensibel vor?
Das stimmt. Also die Schulbücher müssen auch der amtlichen Norm entsprechen, dem amtlichen Regelwerk entsprechen. Sie nutzen deshalb auch genau sowas, nämlich Partizipialformen, Neutralformen, die sind alle gedeckt vom amtlichen Regelwerk. Und sie nutzen die Beidform, also sowas wie Arzt und Ärztin. Da ist es tatsächlich ein bisschen ein Problem, dass wir einerseits eine gesellschaftliche und auch juristische Entwicklung haben, also mit dem rechtlichen Hintergrund beispielsweise vom Personenstandsgesetz, und andererseits eine Entwicklung haben in der Sprache, und das ist noch nicht so ganz deckungsgleich. Also da gibt es tatsächlich bestimmte Formen von Lücken. Ich glaube aber nicht, dass Sie in diesen Schulbüchern oder überhaupt im Unterrichtsmaterial bislang den Genderstern finden werden. Höchstens als Hinweis darauf, das ist dann aber eher bei fortgeschrittenen Klassen, dass es das durchaus gibt im Sprachgebrauch und dass es verwendet wird. Aber nicht als Vorschlag dafür, genau das zu tun.
Sagt Kirsten Schindler, Sprachwissenschaftlerin und Didaktikerin an der Uni Köln. Und das Interview haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.
Campus und Karriere. International.
Wir hatten ja in dieser Woche schon über die Pläne der US-Regierung berichtet, ausländische Studierende, die an ihren Unis nur noch Online-Kurse belegen können, auszuweisen. Der Bundesstaat Kalifornien hat jetzt angekündigt, die Regierung von Präsident Donald Trump deshalb zu verklagen. Die rechtswidrige Politik der Trump-Regierung droht Hunderttausende von College-Studenten in den USA, die in den USA studieren, ins Exil zu verbannen, hieß es wörtlich in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft. Doch nicht nur in den USA. Auch in Japan weht gerade ein ziemlich rauer Wind für internationale Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Felix Lill berichtet.
Seit dem Beginn der Pandemie hat Japan seine Grenzen geschlossen. Wer im Land lebt, kommt nicht mehr rein. Während Japaner, die sich im Ausland aufgehalten haben, allerdings noch einreisen können, gilt das Gleiche nicht für Ausländer mit japanischem Arbeitsvisum.
Ich fahre, weil es meinem Vater nicht gut geht und versuche das aus humanitären Gründen, die Erlaubnis zu bekommen, nach Japan wieder rückreisen zu können, einen Monat später. So wie ich gehört habe, muss man das mit dem Immigration Officer bei der Ausreise aushandeln und mit den allen möglichen Dokumenten, die man vorlegen kann, seine Situation darlegen und dann auf den Goodwill des Officers hoffen.
Erzählt die deutsche Soziologin Barbara Holthus, Vizedirektorin am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio. Den Umstand, dass Ausländer bei humanitären Gründen aus- und wieder einreisen dürfen, führte Japans Regierung erst nach großer Kritik ein.
Darüber regt sich ja die gesamte Expert-Community hier in Japan auf. Da zählt jetzt zurzeit seit Corona nur Nationalität, also der Pass.
Mit dem Spruch, exzellente Forscher einladen, wirbt Japan seit Jahren um qualifizierte Arbeitskräfte. Und die Zahl der ausländischen Wissenschaftler ist gestiegen, ebenso wie die der ausländischen Studierenden. 228.000 waren es Anfang des Jahres, ein Rekordwert. Auch dank teurer Studienprogramme des Bildungsministeriums ist Study in Japan ein Erfolg. Doch in der Corona-Krise werden angehende Akademiker nicht nur bei der Einreise benachteiligt. Als im Frühjahr viele Studierende durch den teilweisen Shutdown ihre Nebenjobs verloren, legte die Regierung ein Hilfsprogramm auf. Wer einen großen Teil seines Einkommens verliert, erhält eine Finanzspritze von ungefähr 1.650 Euro. Das gilt für alle Japaner, aber bei ausländischen Studierenden nur unter bestimmten Umständen.
Als Ausländer muss man arm sein, gute Noten haben und immer am Unterricht teilgenommen haben, damit man die Unterstützung erhalten kann. Das hat mich schon überrascht,
berichtet die Linguistikstudentin Chong Jun. Die 20-jährige Singapurerin studiert an der renommierten Waseda-Universität in Tokio. Das traditionell eher abgeschottete Japan schien in den vergangenen Jahren immer internationaler. Doch dieses Bild von einem offenen, modernen Land musste sie korrigieren, sagt sie.
Ich twittere viel über das Thema. Viele Studierende, auch Japaner, regen sich über die Regelung auf. Sie finden auch, dass es Diskriminierung ist. Einige Professoren haben eine Petition dagegen unterzeichnet. Aber es sind jetzt 2 Monate vergangen und die Richtlinien haben sich nicht verändert.
Wer Japan kennt, den könne das nicht verwundern, meint Daisuke Tano, Soziologe an der Universität Kobe, der zu Themen wie Faschismus und Diskriminierung forscht. In Japan beobachtet er, auch im Vergleich zu Deutschland, die besonders starke Tendenz, Außenseiter noch weiter zu marginalisieren oder ganz abzulehnen. Die Petition gegen die Benachteiligung der Ausländer hat auch er unterschrieben.
Ausländer erleben in Japan gerade eine Verletzung ihrer Grundrechte. Einerseits überrascht mich das nicht. Japan war schon immer rigide gegenüber Ausländern. Die Immigrationsbestimmungen sind immer strikt gewesen. Andererseits läge es in Japans Interesse, ein möglichst attraktiver Ort für Menschen aus dem Ausland zu sein. Durch diese diskriminierende Politik wird aber eher das Gegenteil erreicht.
In der internationalen Wissenschaftscommunity des Landes kursieren seit Wochen E-Mails und Unterschriftenlisten voller Empörung über die Haltung der japanischen Regierung. Barbara Holthus berichtet, dass Akademikerkollegen mittlerweile den Standort Japan hinterfragen.
Was man hier hört, ist, dass dort schon überlegt wird, macht das Sinn, wenn die hier in Japan Lebenden völlig missachtet werden. Ich glaube, Japan tut sich da nichts Gutes gegenüber der internationalen Community, dass sie da so stur stellen und auch die Ohren völlig verschließen.
Die Corona-Krise hat einen Schatten auf die seit Jahren propagierte Offenheit des Landes geworfen. Das spüren derzeit vor allem diejenigen, um die sich die Institutionen des Landes eigentlich bemühen wollen. Forscher und Studierende aus dem Ausland. Doch so schnell wird sich das nicht ändern. Und das liegt nicht nur an Corona, meint der Soziologe Daisuke Tanno aus Kobe.
Der Regierung ist gar nicht klar, dass sie einen Fehler macht. Sie glaubt nicht, dass sie hier Menschen diskriminiert.
Von Japan nach Frankreich. Dort waren ab Mitte März Corona-bedingt alle Schulen für 2 Monate komplett dicht. Die meisten Schülerinnen und Schüler hatten erst in den letzten beiden Wochen des Schuljahres wieder Präsenzunterricht. Ähnlich wie auch hierzulande gibt es nun Versuche, diese Bildungslücken in den Sommerferien zu schließen. Während das bei uns ja in jedem Bundesland anders geregelt wird, kündigte das Bildungsministerium in Paris ein landesweites Aufholprogramm an mit dem Titel Lernende Ferien. Es richtet sich an etwa 1 Million Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 17 Jahren und Anfang der Woche ist es gestartet. Susanne Krause hat eine Pariser Mittelschule besucht, die sich an dem Programm beteiligt.
Auf dem Pausenhof des Collège La Grange Aubel, idyllisch am Saint-Martin-Kanal gelegen, toben in den Sommerferien gut 20 Schülerinnen und Schüler herum. Sie machen ein Fangspiel, erklärt Stella. Die 15-Jährige geht ab September aufs Gymnasium und profitiert vorab vom neuen Ferienangebot in ihrer alten Schule. Das sind die letzten Momente, in denen wir Mitschüler und das hiesige Personal treffen können. Zudem sind auch einige Kinder gekommen, die nach den Ferien von der Grundschule her wechseln. Wir zeigen ihnen alles, wir stellen ihnen die Betreuer vor, damit sie sich bei Schuljahrsbeginn schon heimisch fühlen. Knapp 500 Kinder und Jugendliche besuchen das College als Brennpunktschule klassifiziert. Ausbildungsberaterin Eva Mazara ist zuständig für das Ferienprogramm. Das Programm wurde vom Ministerium so kurzfristig anberaumt, dass wir es nicht geschafft haben, sofort schulische Aktivitäten anzubieten. Eine Kollegin will aber ein bisschen Nachhilfe geben. Montag gehen die hiesigen Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal bis Mitte August in Sommerpause, um sich vom monatelangen Fernunterricht zu erholen. Zwischenzeitlich bieten städtisches Personal und Vereine mit Sportspiel und Kultur übergangsweise ein Beschäftigungsprogramm an. Das eigentliche Lernprogramm läuft in der letzten Ferienwoche. Ende August dann werden einige Lehrer vormittags Paukurse veranstalten. Seit Jahren organisiert manche französische Schule Ferienprogramme, bisher nur in Brennpunktvierteln. Nun sind auch andernorts Schulen offen, hat sich die Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verfünffacht. Auch das Collège La Grange Aubel erwartet regen Zulauf bei den Paukursen in einigen Wochen, so Direktor Didier Georges, Sprecher der Rektorengewerkschaft SNP-DUN UNSA. Dank der täglichen Nachhilfekurse sollen speziell Schülerinnen und Schüler, die während der Fernunterrichtsphase ins Abseits gerieten, wieder Anschluss finden können. Dafür stellt der Bildungsminister 200 Millionen Euro zur Verfügung, sagt Didier Georges.
On pose un projet. Das Ministerium übernimmt die bei unserem Projekt veranschlagten Kosten, inklusive der Löhne. Darüber hinaus bekommen wir Geld für den Ankauf von didaktischem Material, für einen Museumsbesuch mit Lehrern. Die Mittel sind da. Das Programm Lernende Ferien war ganz klar oberste Priorität in diesem Sommer. Vom Label Lernende Ferien und damit von staatlichen Subventionen können erstmals auch kommunale Ferienzentren profitieren, insofern sie Bildungsmodule ins Programm heben. Selbiges gilt für die traditionsreichen französischen Ferienlager. Patricia Le Guen erklärt im TV-Infosender CNews, wie sie in ihrem Ferienlager an der westlichen Atlantikküste das Thema Bildung angeht. Wir gehen mit den Kindern fischen. Der Fang kommt dann zur Beobachtung in ein Aquarium. Wir drehen ein Video, um das Meeresmilieu zu erklären. All das ermuntert die Kinder, sich mündlich und schriftlich auszudrücken. Für 250.000 Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien, hauptsächlich aus Brennpunktvierteln, übernehmen Staat und Kommunen die Ferienlagerkosten. Für mehr junge Franzosen denn je die einzige Gelegenheit, mal rauszukommen. Außerdem bringt das Programm den von der Corona-Krise gebeutelten Tourismuseinrichtungen Kundschaft.
Zum Ende des Sommersemesters ziehen wir in unserer Wochenendausgabe von Campus und Karriere Bilanz und wagen auch einen Ausblick auf das kommende Wintersemester. Was haben Studierende und Lehrende zu erwarten? Wird es eine Mischform aus digitalen Angeboten und Präsenzveranstaltungen geben oder gar doch wieder komplette Präsenzlehre? Meine Kollegin Sandra Pfister spielt sämtliche Szenarien durch mit ihren Gesprächsgästen und Sie können sich morgen ab 14.05 Uhr telefonisch an dieser Runde beteiligen oder schreiben Sie uns schon heute Ihre Einschätzungen und Ihre Erfahrungen zum Thema an campus@deutschlandfunk.de. Und am Mikrofon dieser Ausgabe war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Schön, dass Sie dabei waren.